Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Ich freue mich auf unseren nächsten Gast, Zsuzsa Bank. Guten Tag, schön, dass
Hallo,
Sie hier bei uns
Sie.
Sind auf dem blauen Sofa. Und es wird gehen um Ihr neues Buch Sterben im Sommer. Ich dachte immer, die Menschen sterben zwischen November und Januar, heißt es an einer Stelle im Buch, also nicht im Sommer. Aber der Vater, um den es hier geht, der ist 2018 in dem ganz heißen Jahrhundertsommer gestorben. Und um seine Krankheit, das Sterben, den Tod und alles danach, was dann kommt, an Gängen, die man zu erledigen hat, und natürlich auch um die Trauer, geht es in diesem Buch. Es ist ein sehr persönliches Buch. Zsuzsa Bank, wie würden Sie es bezeichnen? Ist es ein Memoir oder auch ein Requiem? Was ist es?
Ja, vielleicht eine Mischung aus beidem, auf jeden Fall eine Mischform und zum ersten Mal kein erfundener Stoff, sondern ein tatsächlich erlebter. Deswegen könnte man ruhig sagen, ja, eine Art Trauertagebuch oder Memoir, Journal, ist eine Mischung aus verschiedenen Formen.
Weil Sie sagen Trauertagebuch, ist das tatsächlich schon in der Zeit entstanden, in diesem ersten Trauerjahr, währenddessen oder im Nachhinein?
Also es ist in diesem ersten Jahr entstanden, ja, nach dieser ersten Reise, die beschrieben wird, also dieser Auftakt des Buches, die Reise nach Ungarn. Nach der Rückkehr habe ich angefangen, an diesem Text zu arbeiten.
Und was hat Sie dazu bewogen? Hatten Sie nicht vielleicht auch Sorge, das wird ein bisschen zu persönlich? Es ist ja sehr persönlich geworden.
Doch sicher, die Zweifel waren da, waren von Anfang an da. Es war eigentlich nicht mein Vorhaben gewesen. Ich habe einen kürzeren Text über diese Reise verfasst, unter demselben Titel, Sterben im Sommer, der damals in der literarischen Welt erschien. Und mein Verleger hat mich quasi eingeladen dazu, hat gesagt, schreib etwas Längeres und wir machen ein Buch daraus. Es war eigentlich eine Aufforderung von außen gewesen, eine Einladung dazu. Und dann fing ich an, ja, mir diesen Zeitrahmen zu setzen, dieses eine Jahr, na, dieses erste Jahr der Trauer, um zu schreiben.
Wissen.
Aber die Zweifel waren lange da. Also die ersten Monate waren die Zweifel sicher da. Will ich das erzählen? Geht das überhaupt jemandem etwas an? Will ich das von mir preisgeben? Also es war nicht so einfach.
Aber auch eine wirklich neue Erfahrung für Sie als Schriftstellerin, weil Sie sagen, es ist das erste Mal, dass Sie so einen Text geschrieben haben. Das Jahr, das Sie beschreiben, dieses erste Trauerjahr, ich habe an das Buch von Joan Didion gedacht, Das magische Jahr. Da beschreibt sie eben auch das erste Trauerjahr nach dem Tod ihres Mannes. Was hat es mit diesem ersten Jahr auf sich?
Ja, das erste Jahr ist wahrscheinlich das, in dem wir diesen Verlust mit seiner ganzen Wucht am stärksten erleben. Und ein Jahr später ist man wieder an einer anderen Stelle und 5 Jahre später sicher auch, schon 2 Monate nach einem solchen Verlust. Und ich wollte sehen, was passiert in diesem einen Jahr. Also erstmal, wie ist das Sterben? Was macht es mit uns? Was macht es mit der Familie, mit den Hinterbleibenden, mit dem Sterbenden, mit mir insbesondere? Und dieses eine Jahr habe ich mir als Zeitrahmen gesetzt, weil es, ja, es klingt vielleicht absurd, aber weil es eine natürliche Folge, glaube ich, in diesem Abschied ist. Eine erste natürliche Hürde, die man während des Abschieds nehmen muss.
Es ist ein Verlust, den wir ja eigentlich alle machen müssen, an irgendeinem Punkt in unserem Leben einen geliebten Menschen zu verlieren. Ich weiß nicht, jede und jeder erlebt es natürlich anders, aber würden Sie sagen, es gibt trotzdem eine Essenz dieser Gefühle, also etwas, das uns dann alle betrifft?
Also ich würde es genau so beschreiben. Ich würde sagen, die Essenz des Schmerzes ist universell sicher. Die Heftigkeit, die Wucht, jede Geschichte ist natürlich anders. Jeder hat seine persönliche, individuelle Geschichte des Abschieds und jeder hat seine individuelle Zeit des Abschieds. Aber ich glaube, es gibt etwas, das uns alle verbindet oder das dieses Erlebnis ja sehr allgemein macht. Da gibt es eine Essenz.
Diese Reise haben Sie schon erwähnt. Das ist eine Reise, die der Vater noch machen wollte mit der Familie zum Balaton nach Ungarn, also zum See Balaton. Und das ist eine Reise, die auch angetreten wird. Aber sie nimmt dann einen dramatischen Verlauf. Aber warum war es so wichtig auch für den Vater noch mal in diesem See zu schwimmen. Es ist an einer Stelle von dem großen Schwimmen die Rede, für das es im Ungarischen auch einen ganz besonderen Ausdruck gibt. Was ist das?
Naja, also ich will es gar nicht überbewerten. Ich glaube, es war einfach, wir wussten alle, dass es die letzte Möglichkeit sein würde, noch mal einen Ungarnsommer zu erleben. Meine Eltern haben ja ein Sommerhaus in Ungarn hatten ein Sommerhaus in Ungarn und haben dort alle Sommer verbracht in den letzten 20 Jahren wahrscheinlich. Und uns war allen klar, dass das zu Ende geht und dass das nicht mehr häufig geschehen würde, sondern eben nur noch dieses eine letzte Mal. Und das war ein Wunsch meines Vaters und ich wollte ihm diesen Wunsch gerne erfüllen, ihn noch einmal diesen Ungarn-Sommer erleben zu lassen, dieses Sommerhaus noch einmal auszukosten, den See noch einmal zu sehen, noch einmal
ein
zu schwimmen.
Ein großer Schwimmer, ne?
Ja, und dazu ist es ja nicht mehr gekommen.
Aber was hat es mit diesem großen Schwimmen auf sich? Sagen Sie noch mal bitte den ungarischen Ausdruck dafür.
Also im Ungarischen würde man sagen, eine Jó úszás, eine wörtlich übersetzt vielleicht eine gute Schwimmerei oder das gute Schwimmen. Ich würde auch davon eine Essenz sprechen. Es ist vielleicht die Essenz des ungarischen Sommers, also in diesen See zu springen und weit hinaus zu schwimmen. Und dort ist das Schwimmen ein ganz besonderes, weil das Wasser so warm ist. Es ist fast wie ein Thermalbad, wie eine Badewanne. Also es hat häufig paar 20 Grad dieses Wasser und man kann Stunden in diesem Wasser sein. Also man schwimmt hinaus zur nächsten Sandbank, kann dort eine Pause machen und man muss dieses Wasser nicht verlassen. Und das ist eine ganz besondere Eigenart des ungarischen Sommers.
Dazu kam es nicht mehr. Ihr Vater war schon sehr krank und sie mussten diese Reise abbrechen und es begann eine Odyssee durch verschiedenste Krankenhäuser, bis er dann schließlich in Frankfurt am Höchster Klinikum untergebracht war. Sie beschreiben sehr eindringlich die Gefühle, auch das, was passierte in dieser Zeit, Gespräche mit Ärzten, einige, die arrogant auftraten, das Bangen am Krankenbett, die Gespräche mit den Verwandten. Was würden Sie sagen, waren so die prägnantesten Gefühle in dieser Zeit?
Das ist eine Mischung. Es sind vielerlei Gefühle, die ich auch versucht habe einzufangen, festzuhalten, zu beschreiben. Es ist nicht nur diese Traurigkeit, die eigentlich schon vorher einsetzt, vor dem tatsächlichen Verlust.
Von der Trauer vor der Trauer.
Ja, das habe ich auch so empfunden. Und es ist Ohnmacht, es ist Wut, es ist Demut sicher auch. Irgendwann mal kommt so etwas wie Demut in diese Gefühlslage. Unverständnis, Hadern, es ist ja von Traurigkeit über Wut bis hin zu klagloser Einsicht, würde ich sagen, es ist eine Gefühlsbreite, ein Gefühlsozean mit sehr, sehr vielen Nuancen.
Und da hilft es sicherlich auch nicht, sich dann in dem Moment zu sagen, der Mensch ist doch immerhin recht alt schon. Ihr Vater ist 85 geworden und er hatte ein reiches Leben. Ich denke, da kollidieren so Verstand und Gefühl, ne? Dass man sagt, ja gut, das hatte er, aber letztlich ist es viel zu früh. Ich möchte ihn nicht verlieren.
Ja, es ist immer schwer, Abschied zu nehmen. Ja, Natürlich ist es viel schrecklicher wahrscheinlich, wenn man Eltern schon sehr viel früher verliert, wenn man junge Eltern schon verliert. Natürlich, trotzdem hätten wir uns gewünscht, dass er vielleicht noch 92 wird oder 102. Also jemanden herzugeben, den man nicht hergeben möchte, das ist, glaube ich, immer, immer schwer.
War es ein Trost für Sie, ihn begleiten zu können? Denn Sie waren ja während dieser schweren Zeit eigentlich ganz häufig, fast täglich, möchte ich sagen, bei Ihnen.
Ja, für mich war das sehr wichtig, also von dieser Zeit wirklich nichts wegzugeben. Zu wissen, dass das Ende kommt, das Ende naht, das ist nicht mehr abwendbar. Und diese verbleibende Zeit, die plötzlich eine ganz andere Gewichtung bekommt, eine ganz andere Bedeutung, auch ihr Vergehen, die in also so gut wie möglich zu nutzen und keine ja, keinen Zeitpartikel unnötig zu verschenken, sondern die Zeit wirklich zu nutzen, so wie man sie dann noch nutzen kann. Vieles war ja nicht mehr möglich, aber einiges ging eben noch und das habe ich getan.
Eigentlich gibt es fast zwei Teile in diesem Buch, obwohl diese nicht so benannt sind. Aber es ist zunächst das Sterben und der Tod des Vaters und dann das danach. Und was dann kommt, das, ja, was dann immer kommt, also man geht zum Bestatter, man sucht die Grabstelle aus, den Stein. Das sind ja so Tätigkeiten, die einen in Atem halten. Sie beschreiben auch, wie Sie mit Ihrem Bruder die Papiere Ihres Vaters sortiert haben, Verträge aufgelöst haben und so weiter. Ist das etwas, das einem dann auch hilft, diese ganze Tätigkeit, die dann einsetzt in dieser Zeit?
Ich glaube schon. Man muss sehr viel tun, auch unglaublich unnötige Dinge, wie man findet. Also es ist ein großes Sortieren und Sichten danach und Organisieren. Also es ist eigentlich so die langweilige Seite oder die langweiligste Seite des Lebens, diese bürokratische Seite des Lebens, die muss man irgendwie auch angehen und ja, hinter sich bringen. Aber ich fand das ja hilfreich, weiß ich gar nicht. Ich fand es eigentlich auch nervig und dennoch hat es uns auf irgendeine Art, also die uns Hinterbliebene irgendwie ja zusammengehalten und uns etwas gegeben, was wir in dieser Zeit tun konnten.
Ich habe mir ja überlegt, also die Frage ist ja auch, wenn so etwas dann passiert ist, man hat diese Dinge getan, dann kommt nochmal die Trauerfeier. Die haben Sie auch beschrieben wie ein Fest für den Vater nochmal. Und dann, oder ich habe es mir nicht überlegt, das beschreiben Sie auch so, aber dann kann eigentlich die Trauer erst beginnen, oder? Wie war das bei Ihnen?
Ja, weil man davor sehr viel zu tun hat. Also ja. Ich finde auch, dass das Tempo das der Erzählung ändert sich mit dem Tod. Also der erste Teil des Buches, bis mein Vater dann gestorben ist, ist in einem ganz anderen Tempo erzählt, sehr viel unter einer sehr viel stärkeren Anspannung, finde ich, eine ganz andere Dynamik, dieses, dass man praktisch den Tod im Nacken hat und ihn auch verspürt und ihm irgendwie davonlaufen will noch. So empfinde ich es. Und dann mit dieser Einsicht, ja, jemand ist wirklich gestorben, gibt es auch eine Wendung im Tempo des Erlebten und auch eine Wendung im Tempo des Erzählten. Ja, also es ist eine Zäsur, logischerweise. Auch hier in diesem Buch ist das eine Zäsur.
Was bedeutet es, die Eltern zu verlieren oder in dem Fall einen Elternteil erstmal?
Was es bedeutet, also an einer Stelle, mein Vater ist ja nicht der Einzige, der stirbt in diesem Jahr, das muss man vielleicht dazu sagen, also es ist ein Reigen der Sterbenden.
Überhaupt ein Jahr des Abschiednehmens.
Fast, ne? Ja, es sind noch andere Väter, die auch sterben und eine Freundin, die ihren Vater auch verloren hat und ihre beide Eltern schon verloren hat, dadurch sagt, sie fühlt sich wie Treibgut und ich finde, das trifft es sehr. Genau, jeder kann sich etwas darunter vorstellen, wie man sich fühlt als Treibgut.
Hat sich Ihr Verhältnis zum Tod, zum eigenen Sterben in dieser Zeit verändert oder durch diese Zeit verändert?
Ja, der ist schon sehr viel näher gerückt und ich muss sagen, ich rechne jetzt mit ihm. Also ist nicht mehr so ganz weit weg, vielleicht weil wir die nächste Generation sind oder weil ich ihn so nah erlebt habe zum ersten Mal. Aber er ist jetzt wie ein Bekannter, der sich schon mal vorgestellt hat.
Ist das Buch, für wen haben Sie es gedacht? Ist es auch als Trost gedacht für andere Menschen, die einen Verlust erlitten haben?
Also ich wollte... Ja, ich war immer beeindruckt von Büchern, die so autobiografisch den Tod verarbeiten oder Krankheit. Joan Didion, Sie haben es erwähnt. Dann gibt es zwei Bücher von Conny Palmen, zwei Trauerbücher. Wolfgang Herrndorf hat seine eigene Krankheit und sein eigenes Sterben praktisch beschrieben. Und ich finde, diese Bücher haben immer jedenfalls für mich eine unglaubliche Wucht gehabt, eine unglaubliche Stärke, der man sich kaum entziehen kann. Und das habe ich auch versucht. Also ich wollte auch, mich hat dieser Stoff natürlich gereizt und ich bin mit der Frage angetreten, was macht ein solcher Verlust mit uns? Was, wälzt er in uns um? Was bewegt er? Wie stellt er uns neu auf? Das wollte ich für mich beantworten.
Vielen Dank. Zsuzsa Bank, Sterben im Sommer ist ihr neues Buch und es ist im S. Fischer Verlag erschienen. Vielen Dank.